Ich glaube schon, dass es zwei große Themen gab. Einmal die Immuntherapie. Das ist so, dass da die Säle alle sehr voll waren, wenn es um die sogenannte, in Anführungszeichen, Zukunft der Heilung oder Verhinderung des Typ-1-Diabetes gab. Das war eines der Dinge, die den Kongress sehr geprägt haben. Und das andere ging sicher auch um die Optimierung von AID-Systemen, also der Weg hin von Hybrid-Closed-Loop-Systemen zu Fully-Closed-Loop-Systemen. Und da gab es zahlreiche Sessions dazu.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Steuern Systeme der künstlichen Intelligenz den Diabetes bald völlig alleine, ohne dass wir ans Essen denken müssen? Wird die kontinuierliche Glukosemessung, sprich der CGM-Sensor, bald zum Standard-Gadget für Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes, auch ohne Insulin? Und stehen wir tatsächlich kurz vor einer Therapie, die die Diabetesbehandlung von Grund auf revolutioniert? Diesen brandaktuellen Fragen gehen wir nach in der heutigen Spezialepisode O-Ton Diabetologie Tech Update der Metrix Deutschland. Direkt im Nachgang des ATTD-Kongresses, sprich der 19th International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes. Dazu spreche ich mit Professor Lutz Heinemann, heute zugeschaltet aus dem Raum Düsseldorf, und auch mit Herrn Professor Bernd Kulzer, dem Geschäftsführer der FIDAM, wohnhaft in Bad Mergentheim und gerade erst auch wie Lutz Heinemann vom Kongress eingetroffen wieder in Deutschland. Beide zusammen organisieren und leiten mit ihrem Unternehmen DiaTeam auch den berühmten DiaTech-Kongress, der jährlich zum Jahresbeginn jeweils im Januar in Berlin stattfindet. Mein Name ist Günther Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland und Teamleiter Diabetologie. Ich moderiere die heutige Podcast-Folge und freue mich auf meine beiden Experten. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wir reden an einem Dienstagmittag im März. Lutz, du bist, wie du mir berichtet hast, gerade erst vom, sagen wir, vor 2 bis 3 Tagen aus Spanien zurückgekehrt und hast heute Nacht die erste Nacht mal richtig schlafen können wieder. War es denn interessant?
Du, es war ausgesprochen spannend, Günther, würde ich sagen. Also erstmal hallo und freue mich wieder hier mit Bernd zusammen mit dir eine O-Ton-Folge moderieren oder besprechen zu können. Also mir hat der ATTD dies Jahr wieder ausgesprochen gut gefallen. Ich hatte auch die Chance, den beiden Organisatoren, also Moshe Philipp und Tadej Bartolino, dies persönlich zu sagen. Also neben anderen 5000 Menschen aus anderen Ländern, aus 80 anderen Ländern, waren wir, der Bernd und ich, da auch auf einer Reihe von verschiedenen Aktivitäten, Symposien und sonst wie dabei. Also mir hat der ATTD gut gefallen. Kleiner Wermutstropfen war, es war für Barcelona, für Spanien erstaunlich kalt und nass, aber jammern auf höchstem Niveau.
Ja, Bernd, auch dir ein herzliches Willkommen. Und mit der spanischen Sonne war es dann diesmal nicht so richtig viel, oder?
Ja, leider nicht so. Aber es hat immerhin nicht so geregnet wie angekündigt. Und Barcelona ist ja eine super Stadt. Wir haben nur leider nichts davon gesehen, weil das Kongresszentrum eher in einer schnöden Betonumgebung ist, also nicht so attraktiv, was dazu geführt hat, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf dem Kongress gewesen sind, was ja der Hauptzweck war, weshalb wir dorthin gefahren sind. Und ich fand den Kongress, ähnlich wie Lutz das gerade gesagt hat, absolut spannend und sieht einfach, dass die Zyklen der Innovation immer kürzer werden. Das ist faszinierend zu beobachten.
Und genau dazu und zu den Details kommen wir jetzt. Lutz, fangen wir doch gleich mal mit der größten Frage an. Was war denn für dich die Top-Nachricht vom Kongress? Und wenn du nur eine einzige Sache herauspicken müsstest, welche wäre das?
Naja, vielleicht die Top-Nachricht ist in dem Sinne nicht die eine Nachricht, aber ich war schon beeindruckt von der Industrieausstellung, wo es mindestens 18, vielleicht auch 20 Firmen gab, die CGM-Systeme angeboten haben. Also CGM ist ja mittlerweile, ich sag mal, Standard bei der Behandlung von Menschen mit Typ-1-Diabetes, aber eben auch viele Menschen mit Typ-2-Diabetes, die CGM-Systeme nutzen. Da kennen wir einige einschlägige amerikanische Hersteller, die einen großen Marktanteil haben. Und jetzt kommen aber, ich sag mal, mit einer gewissen Macht anscheinend auch die Hersteller aus dem asiatischen Raum insbesondere. Wobei wir ja immer noch so ein klein bisschen die Nase rümpfen. Wenn man aber, was ich auch schon mal gemacht habe, diese Firmen besucht, dann sieht man, wie ernsthaft die dabei sind, wie sehr die auch mittlerweile nicht nur das eigentliche Hardware-Produkt, sondern auch die Software auch mit Artificial Intelligence im Griff haben. Also da kommen, soweit ich weiß, auch in diesem Jahr noch einige Produkte auf den deutschen Markt. Das ist also für mich diese deutliche Etablierung von CGM so im Alltag. Es gab auch ein Symposium, was ich fand dazu, was ich interessant fand, weil da eben auch andere Aspekte von CGM, CGM-Nutzung auch in nicht unmittelbarem Patientenbezug diskutiert worden. Doch sehr spannend. Also CGM war für mich so das Hauptleitthema.
Das hört sich ja wirklich krass an. Fast an die 20 Unternehmen, die in dem Bereich jetzt mittlerweile Produkte haben. Bernd, was möchtest du herausgreifen?
Ich glaube schon, dass es zwei große Themen gab. Einmal die Immuntherapie. Das ist so, dass da die Säle alle sehr voll waren, wenn es um die sogenannte, in Anführungszeichen, Zukunft der Heilung oder Verhinderung des Typ-1-Diabetes gab. Das war eines der Dinge, die den Kongress sehr geprägt haben. Und das andere ging sicher auch um die Optimierung von AID-Systemen, also der Weg hin von Hybrid-Closed-Loop-Systemen zu Fully-Closed-Loop-Systemen. Und da gab es zahlreiche Sessions dazu, auch der Eröffnungsvortrag von Boris Kovacek aus Amerika hat das zum Thema gehabt. Wie lange dauert es noch, bis wir tatsächlich zu einer vollautomatischen Steuerung des Insulin, des Glukosestoffwechsels durch AID-Systeme gibt? Und er hat gleichzeitig Hoffnung gegeben, dass man mit verschiedenen Stellschrauben tatsächlich die Ergebnisse optimieren kann und den Ausmaß an menschlicher Zuhilfenahme bei der Therapie immer mehr minimieren kann, hat aber auch sehr deutlich die Limitationen gezeigt, die es auch schwer machen, tatsächlich eine Imitation zu haben, wie bei Menschen ohne Diabetes. Dazu gehört zum Beispiel die vielfachen Einflussfaktoren, die wir nicht alle im Griff haben, aber vor allem auch, dass das Insulin einfach sehr spät reagiert. Also der Algorithmus ist viel schneller als das Insulin, was wirkt. Das ist eines der Hauptprobleme, was man immer noch nicht so richtig im Griff hat.
Nun könnten wir alleine zu einem einzigen dieser vielen Aspekte, von euch genannten Aspekte, mit Sicherheit zwei Folgen füllen. Wir wollen aber ja heute mal den großen Überblick über die Themen geben, werden mit Sicherheit im Laufe des Jahres den einen oder anderen Aspekt nochmal aufgreifen. Um einen großen Überblick zu geben, Lutz, der erweiterte Einsatz von CGM-Systemen war ja, du hast im Nebensatz schon angerissen, auch eines der Themen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du schon, oder der Diatec Weekly, einer meiner Newsletter-Lieblinge, das ist mein Favorite sogar, hattest du schon im September 24 über Dexcom berichtet mit dem Stelo-Sensor und neuen Erkenntnissen hierzu. Da gab es ja wohl auch Daten zum Thema Typ-2-Diabetes ohne Insulin. Verlässt denn das CGM-System damit die Nische und wird zum allgemeinen Gesundheitstool für eine breite Masse? Also ich meine jetzt damit durchaus schon Menschen mit Typ-2-Diabetes, aber ohne Insulintherapie.
Also ganz klar, dann es ist ja eine riesen potenzielle Nutzergruppe. Und da sind die Hersteller schon in Aussprachen daran interessiert. Da gibt es auch Produkte, die jetzt kommen werden, die speziell für diese Nutzergruppe gedacht sind. Ich sage jetzt mal, die Geräte sollten ja auch gerade für diese Nutzergruppe einfach zu nutzen sein, wobei einfach eher positiv gemeint ist. Also der Siegeszug eines CGM-Systems liegt ja auch in einer gewissen Einfachheit der Nutzung, wobei das keine Qualitätsaussage ist, sondern eben Leute, die so ein Gerät einfach benutzen wollen, ohne größeres Firlefanz und so weiter. Also das ist für diese Nutzergruppe von klarer Bedeutung. Also da wird einiges kommen. Auch die Produkte, die ich gerade angesprochen habe, sind zum Teil dafür gedacht. Bei anderen Präsentationen ging es eben gerade auch darum, wo werden solche CGM-Systeme außerhalb der typischen Patienten mit Diabetes-Nutzung angedacht. Nebeneinsätzen bei Haustieren, die es ja sehr wohl auch gibt, gibt es dann eben zum Beispiel Athleten oder auch andere Menschen, die ihre Glukoseverläufe auch im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln untersuchen oder monitoren wollen. Es gibt ja Menschen, die alles in ihrem Leben monitoren wollen. Und da kann es eben auch interessant sein, bei so einem CGM-System, auch wenn man keinen Diabetes hat, zu verfolgen und zu gucken, welche Lebensmittel, Marzipan oder sonst was, plötzlich mal so einen Push geben. Und so ist ja auch ein bisschen der Einsatz bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne Insulin gedacht, dass die mal sehen, was denn im Alltag für sie Veränderungen in dem Glukoseverlauf herbeiführen, wie körperliche Bewegung und so weiter da einen Einfluss haben. Also auch so ein bisschen als Lotse, als eine Hilfe zu verstehen, was denn den Glukoseverlauf beeinflusst.
Bernd, neben zum Beispiel jetzt diesem Aspekt, Daten, die man neu diskutiert hat zum Thema Typ-2-Diabetes-Therapie ohne Insulin, waren ja überhaupt die großen Player der Diabetes-Therapie und Diabetes-Technologie vor Ort in der Industrieausstellung, die ihr schon genannt habt, denke ich zum Beispiel Insulet mit dem Omnipod 6 oder Medtronic oder auch Abbott mit neuen Daten zur diabetischen Ketoazidose. Gibt es denn da aus deiner Sicht einen Aspekt, ein Gerät, ein Feature, das für die Diabetes-Teams und für die Menschen mit Diabetes in der nahen Zukunft besonders relevant wird?
Insulet hat angekündigt, dass es im Omnipod 5 ein Update geben wird in diesem Jahr. Das soll der Zielwert, der Standardzielwert, dann von 110 auf 100 runtergesenkt werden, um noch eine bessere Einstellung zu kriegen. Der Algorithmus soll verbessert werden und es soll mehr Kompatibilität mit anderen CGM-Anbietern sein, also zum Beispiel auch mit dem Abbott Libre 3 zum Beispiel. Was auch angekündigt wurde, ist, dass eine Art Datenplattform entwickelt worden ist, die soll verbessert werden, die soll den Namen Discovery tragen, wird aber zuerst in Amerika gelauncht und dort soll dann mit Hilfe von KI Menschen mit Diabetes, aber auch die Ärzte, Diabetologen darin unterstützt werden, tatsächlich die Auswertung von Glukose, Trends, Insulin und anderen Einflussfaktoren zu verbessern. Und fürs nächste Jahr ist dann angekündigt worden der sogenannte Omnipod 6. Der soll 2027 kommen und der soll dann ein KI-Tool haben, mit dem man die persönlichen Glukosedaten analysiert und anhand der eigenen Nutzerprofile lernt, also den Algorithmus immer mehr personalisiert und immer mehr auch das individuelle Verhalten einer Person in den Algorithmus mit integriert, sodass dann ein Algorithmus von Herrn Heinemann anders wäre als ein Algorithmus vom Herrn Kulzer. Und dann soll es auch nur noch einen Pod geben, der für alle einzelnen CGM-Sensoren gleichermaßen auch verfügbar ist. Und Medtronic hast du gerade erwähnt. Medtronic heißt seit ein paar Tagen, exakt ab dem 6. März, jetzt Minimed. Also es ist eine Abspaltung, obwohl Medtronic immer noch die Mehrheit der Aktien hat. Es ist ein Spin-off, weil man schneller werden möchte. Und Minimed arbeitet ebenfalls an Fully Closed Loop Systemen und hat da auch einen neuen Algorithmus vorgestellt, den Vivera-Algorithmus, der ebenfalls KI-unterstützt ist und soll ebenfalls ähnlich wie alle anderen Anbieter noch mehr diesen Algorithmus auf die einzelne Person zuschneiden. Und Minimed will auch im Typ-2-Markt aktiv werden und hat auch zwei Sachen angekündigt, nämlich eine schlauchlose Pumpe, die wird dann Minimix Fix heißen, und eine sehr kleine Pumpe, die dann über ein Smartphone gesteuert wird. Minimed oder Medtronic hatte ja sehr große Pumpen mit sehr vielen Funktionen. Das haben die Nutzer schon immer bemängelt, weil man sagt, das kann doch all der Algorithmus muss nicht in der Pumpe sein, sondern der kann doch gesteuert werden über ein Smartphone. Und diese Entwicklung geht Minimed jetzt nach. Und dieses System soll dann Minimed Flex heißen. Und sie wollen sich auch viel mehr für andere Systeme öffnen. Also zum Beispiel auch jetzt für ganz aktuell für den Libre 3 hier in Deutschland. Also es wird jetzt auch mit dem Libre 3 und bald anderen CGM-Systemen kompatibel sein. Und dann gab es noch eine ganz große Neuigkeit, dass nämlich Hovorka aus Cambridge nochmal verkündet hat, was wir schon gelesen haben, dass jetzt der erste Fully Closed Loop also der erste Fully-Algorithmus kommerziell verfügbar ist. Der ChemDiab Fully heißt der. Und der ist tatsächlich so, dass man dazu keine Ankündigung mehr von Mahlzeiten und auch kein Eingeben mehr von Kohlenhydraten benötigt. Also schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, dass es in Zukunft wahrscheinlich in das Ipsomed-System auch integriert wird. Und von Abbott, um den Reigen zu schließen, wurde vor allem sehr neue und spannende Daten zu dem integrierten CGM-System mit Ketonmessung auch gezeigt. Vor allem auch viele Real-World-Daten, die zeigen, dass es da wirklich einen Unmet Need gibt, dass die Ketoazidose-Rasen interessanterweise mit modernen Technologien eher ansteigen, weil viele Nutzer anscheinend nicht mehr so gewohnt sind, mit den Pumpensystemen zurechtzukommen und bei Problemen mit der Pumpe vielleicht nicht mehr das richtige Rüstzeug haben, sodass ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, dass wir neben der Glukosemessung auch eine Ketonmessung haben werden, sodass quasi zwei Safety-Puffer sind, einmal für die Hypoglykämien, aber auch für die Ketoazidosen. Also damit hat man meines Erachtens einen weiteren wichtigen Schritt in der Praxis getan für Menschen mit Diabetes, die noch sicherer dann mit Diabetes auch leben können.
Nun, das können Sie nicht hören, aber ich sehe ihn, weil wir über unser Podcast-Tool Riverside verbunden sind. Lutz, du hast zwei, dreimal schon angesetzt, um hier reinzukrätschen. Wolltest du was ergänzen zur Ausführung von Bernd?
An sich nur, dass die Werbung für die Revolution von dem dualen Glucose-Ketonkörper-Sensor ziemlich deutlich war. Ist ja interessant, wie immer die gleichen Marketingbegriffe verwendet werden, wobei auch wir immer wieder auf die gleichen Ausdrücke kommen. Spannend, interessant, also irgendwie ist die Sprache da auch so ein bisschen knapp, um Dinge eben so ein bisschen hervorzuheben. Die Firma Sibionics zum Beispiel, um mal einen chinesischen Hersteller hervorzuheben, die haben auch einen Ketonsensor, aber der ist nicht als Medizinprodukt zugelassen. Also es gilt dann auch immer so ein bisschen auf die Feinheiten zu achten. Aber eben, und Bernd das sehr gut zusammenfassend dargestellt, ist interessant, wie da die Post abgeht, was da so in allen neuen Dingen kommen. Ob da immer so der Nutzen so eindeutig ist und wie da die Kostenerstattung ist und so weiter, das steht ein bisschen auf einem anderen Blatt. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem Kongress und gehen da in der Richtung weiter.
Sie hören schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben hier die absoluten Experten an Bord. Sie erfahren von Namensänderungen von Unternehmen, die erst vor ein paar Tagen passiert sind, oder Details zu Produkten, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Lutz, weiter in dem Kontext würde ich sagen, uns ist ja schon länger bekannt, die Verbindung von Diabetes und Gewicht. Wie würde denn auf dem Kongress die Rolle der GLP-1-Agonisten, also der Abnehmspritzen und bald auch Abnehmpillen vielleicht, in Kombination mit der Diabetestechnologie, mit CGM-Daten auf dem Kongress diskutiert? Wachsen denn diese beiden Welten zusammen noch mehr?
Also ich denke, da gibt's gerade aus der Sicht der Medizinproduktehersteller natürlich ein erhebliches Interesse. Denn als diese GLP-1-Medikamente vor einigen Jahren, in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, haben die ja erstmal einen ziemlichen Run verursacht. Da haben ja die einschlägigen Firmen erstmal nachlegen müssen, überhaupt den Bedarf halbwegs decken zu können. Und da hatten manche Leute auch gedacht, oh, dann braucht man ja gar keine Diabetestechnologie mehr, / kein CGM-System. Und siehe da, wenn man beides macht, das heißt GLP-1-Analoge oder Rezeptoragonisten verwendet und CGM-Systeme, dann gibt's auch nach klinischen Studien eben einen deutlichen Benefit. Soll heißen, einerseits reduzieren natürlich die GLP-1-Medikamente den Bedarf, führen zu einer Reduktion der Schwankungen in der Glykämie. Trotzdem sind Patienten, die über CGM das sehen, dann immer noch besser dran und können ihre Bewegung, ihre Essensgewohnheiten da adjustieren. Also die Kombination von einem Therapeutikum mit einem Diagnostikum ist schon etwas, was einen zusätzlichen Benefit bringt. Da wird es bestimmt noch einiges mehr geben an Informationen, die da in Zukunft kommen werden.
Ja, vor allem auch in Bezug auf ein ganz wichtiges Problem aus der klinischen Praxis. Also wir wissen ja, die wirken sehr, sehr gut, die GLP-1, aber sie wirken halt nur, wenn sie eingenommen oder gespritzt werden. Und wir wissen, dass nach etwa 2 Jahren die Adherenzrate deutlich unter 50% liegt. Und da denkt man, dass CGM-Systeme tatsächlich auch eine Hilfestellung geben, um besser zu erkennen, welche Nahrungsmittel auch Übelkeit verursachen, wie man auch tatsächlich dieses Biofeedback, also dass man nicht nur eine Pille nimmt oder als etwas spritzt, sondern auch etwas lernt. Und das lernt man vor allem, indem man sieht, welche Auswirkungen Ernährung und Bewegung auf die Glukosewerte haben. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Kombination, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man diese Idee, GLP-1 lebenlang zu nehmen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass man tatsächlich auch Systeme finden wird, die tatsächlich auch Menschen zu befähigen, nach einer gewissen Zeit, nachdem sie einen anfangs sehr deutlichen Anfangsgewichtsverlust zu haben, tatsächlich auch wieder mit Lebensstiländerungen das so zu halten, dass sie tatsächlich in der längeren Zeit ihre Ernährungsgewohnheiten stabil umgestellt haben und dann auch vielleicht auf GLP-1 verzichten können.
Also eine Nebenwirkung im gewissen Sinne, das ist ja der Muskelschwund, der auch bei dem bisherigen GLP-1-Analoga beobachtet wurde. Da gibt's ja auch Entwicklungen. Wir sind ja da erstmal eher am Anfang der Entwicklung, nicht am Ende der Entwicklung bei GLP-1-Analoga. Und da gibt es dann eben auch Ansätze zu GLP-1-Analoga, die das nicht haben, beziehungsweise auch zu gezielten Medikationen, um eben da den Muskelschwund zu reduzieren, zu verhindern. Also da ist noch einiges in Bewegung in diesem Bereich.
Stichwort Früherkennung, Typ-1-Diabetes, Stichwort Screening auf Typ-1-Autoantikörper. Bernd, auch darum ging es ja offensichtlich bei einigen Sessions, die ihr besucht habt. Warum ist das denn so ein wichtiges Thema und was bedeutet es denn für die Versorgung in Deutschland, wenn plötzlich viel früher von viel mehr Menschen bekannt ist, dass sie ein erhöhtes Risiko haben?
Also erstmal, glaube ich, sehen die meisten Diabetologen das sehr positiv, dass sich etwas tut, dass plötzlich auch die Möglichkeit besteht, sehr frühzeitig Risikopersonen zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben, die also 2 oder 3 Antikörper haben, sodass man die frühzeitig erkennen kann, um damit auch möglichst mit Medikamenten den Ausbruch des Typ-1-Diabetes zu verhindern. Da auch natürlich der Nebeneffekt Ketoazidosen bei der Manifestation zu verhindern. Man muss sagen, dass die jetzigen Erfolge von Teplizumab mit 2 Jahren Verschiebung der Diagnose natürlich noch irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und ich glaube, davon lebt die Hoffnung auch von vielen Befürwortern, dass man mit einem Screening sehr frühzeitig Risikopersonen identifiziert und die Entwicklung so schnell weitergibt, dass wir Therapien haben, die weit mehr als 2 Jahre Verschiebung des Diabetes bedeuten. Es wurden auf einem Symposium 7 unterschiedliche Trials vorgestellt, die sich alle das Ziel gesetzt haben, ähnliche und bessere Erfolge wie Teplizumab zu erzielen. Da ist sehr, sehr viel Dynamik in diesem Markt und ich glaube, dass die meisten, die jetzt sich doch noch begrenzten Ergebnisse von Teplizumab nicht zum Anlass nehmen zu sagen, das ist ja alles Quatsch, das ist alles irgendwie doch ein völliger Hype, lass uns doch lieber die Prävention des Typ-2-Diabetes machen, das ist doch viel, viel effektiver, warum tun wir alle Aktivitäten auf den Typ 1 richten, sondern man sieht die Dynamik und hat diesen Wunsch oder diesen Traum, tatsächlich diese Erkrankung verhindern zu können. Von daher will man da nicht Bremser sein und deshalb gibt es weltweit Bemühungen, auch Früherkennungsprogramme zu machen, um diese Personen frühzeitig zu identifizieren. Wir sind auch gerade in Deutschland in einer kleinen Arbeitsgruppe dran zu sehen, was heißt denn das, wenn man dieses Risiko hat. Und Menschen sind sehr unterschiedlich und gehen mit diesen Informationen natürlich sehr, sehr unterschiedlich um. Menschen können Risiken auch nicht sehr gut einschätzen. Und da gibt es sicher ein paar, die nicht nur davon profitieren, sondern wo auch ein gewisses Schadenspotenzial ist. Und das zu minimieren mit Maßnahmen, um diese Personen gezielt auch andere Informationen oder Unterstützung zu geben, damit eben das Positive überwiegt und das Schadenspotenzial möglichst gering ist, das ist eigentlich auch ein wichtiger Ansatz.
vielleicht auch nochmal kurz hinterhergehen. Da gibt es natürlich auch in diesem Zusammenhang und auch mit dem, den wir vorher hatten, Gedanken dazu, was kann man, wenn man bei Menschen, bei denen der Diabetes noch gar nicht bekannt ist, durch ein Recording vor den Glukoseverläufen erkennen? Also kann man Prädiabetes auch über CGM-Recording erkennen, die um dann eben möglicherweise auch anderen therapeutischen Einsätzen zuführen, also auch beim Stage 1, 2 vom Typ 1 Diabetes. Da wird auch hingeguckt.
Und eine ganz andere spannende Studie fand ich noch in einer ganz anderen Session, in dem Hot Oven Session, also in der, wo ganz neue Ergebnisse, die sehr aktuell sind, gezeigt worden. Und da sind die Ergebnisse bei Typ 2 Diabetes von der SURPASS Studie mit GLP-1 für Patienten oder Menschen mit Diabetes, die frisch den Typ 2 Diabetes bekommen haben, gezeigt worden. Und da hat man gesehen, dass wenn man eine sehr deutliche Gewichtsabnahme in den ersten 4 Jahren auch dann erreicht, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich keinen Diabetes mehr haben, sondern eine Vorstufe des Diabetes haben. Und wir wissen, dass das selbst bei Menschen, die Insulin hatten, möglich war, tatsächlich wieder zurückzugehen. Das heißt, unsere Grenzen zwischen wo ist eine Vorstufe des Diabetes, wo ist die Diagnose, ab wann ist tatsächlich auch eine Insulinpflicht, weil die Insulinmenge nicht mehr ausreicht, die der Körper produziert, um die Glucose auch in den Griff zu bekommen, dass das Moving Targets sind, also dass das plötzlich verschwimmt und wir nicht nur Möglichkeiten haben, den Typ 1 zu verhindern, sondern auch den Typ 2 zu verhindern oder beziehungsweise lange Zeit aufzuhalten. Also wir haben in beiden Bereichen der Prävention eigentlich tolle Entwicklungen, die beide gleichzeitig auf diesem Kongress auch gezeigt worden sind. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
Kann ich noch mal eine Sekunde ein bisschen mehr Richtung Technik gucken? Also es gab auch Symposien zum Beispiel, in denen über Interoperabilität von den Geräten diskutiert wurde, also auch mit der Anbindung von AID-Systemen, CGM-Systemen, zum Beispiel an Electronic Health Records oder auch im Krankenhaus, also als ein Thema. Oder eben auch die sogenannten Smart Pen Insulinsysteme. Also Connected Pens gibt's ja schon länger, aber welche, die jetzt auch mit CGM-Systemen zusammen Dosisempfehlungen machen oder möglicherweise sogar den Pen steuern als eine Art AID-Systeme. Also warum ich das nur so ein bisschen ergänze, ist anzudeuten, die Themenbandbreite war schon beeindruckend aus meiner Sicht.
Naja gut, ihr beiden steht ja immer dafür, dass für diese Redewendung Diabetes-Therapie ist Diabetes-Technologie und das Ganze gilt auch umgekehrt. Das hören wir ja immer wieder in diesen Runden. Jetzt haben wir natürlich gesprochen schon viel über Diabetes-Technologie, über Diabetes-Therapie vielleicht nochmal und da haben wir ja auch viel Expertise in der Runde zur Psychologie. Was machen denn diese ganzen Neuerungen und Hightech-Begeisterung und künstliche Intelligenz bis hin zu Gentherapie? Haben wir denn hier vielleicht auch die Gefahr, dass sich die menschliche Komponente gar nicht so sehr abzeichnet, die Psychologie und die alltäglichen Sorgen der Patienten, dass man das vielleicht aus dem Auge verliert? Ich denke, wir diskutieren auf hohem Niveau, weil ja all die Dinge, die passieren, sehr entscheidend und sehr Lebensqualität fördernd sind für Menschen mit Diabetes. Aber wie sieht es da aus um diese Komponente? Bernd, vielleicht du zuerst. Kümmert sich die Technik bald besser um die Menschen als die Menschen selbst?
Man muss natürlich erstmal sehen, dass viele Menschen mit der Diabetestherapie überfordert sind, suboptimale Ergebnisse erzielen und besonders Menschen, die neben dem Diabetes noch ein paar andere Päckchen zu tragen haben, zum Beispiel eine komorbide psychische Erkrankung, waren die, die die schlechteste Prognose des Diabetes haben. Und da finde ich als Psychologe wirklich faszinierend, dass die Technik genau bei denen, die überfordert sind, die Last abnimmt und für sie etwas steuert, was sie selbst nicht hinbekommen. Also plötzlich sind AID-Systeme besonders indiziert für die, die die schlechtesten HbA1-Werte haben, die die höchsten psychischen Schwierigkeiten haben. Das finde ich erstmal faszinierend. Auf der anderen Seite muss man natürlich bei aller Euphorie sagen, dass Technik tatsächlich diabetesbezogene Belastungen reduziert, aber auch neue Belastungen schafft. Bei unserem DT-Report, bei der aktuellen Umfrage, haben wir gesehen, dass die Zeit, mit der man sich mit dem Diabetes beschäftigt, eher länger wird. durch AID-Systeme, weil man ständig Feedbacks bekommt, weil man ständig eine Rückmeldung hat, weil ständig irgendwas piepst, weil irgendwie etwas Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, es ist nicht so, dass die Belastungen alle weg sind, sondern teilweise neue Belastungen entstehen. Und damit müssen wir auch uns auseinandersetzen. Wie können wir Menschen dabei unterstützen, auch mit dieser Technik klarzukommen? Auch klar ist, dass das im Moment noch die Frontrunner sind, die ihr System selber im Sinne von DIY konstruieren. Und wir dürfen auch nicht die Menschen vergessen, die tatsächlich nicht so technikaffin sind, weil die ganze Technologie schreitet so schnell fort, dass wir Ärzte, dass die Ärzte ja schon häufig überfordert sind, die Vielfalt der Systeme noch zu überblicken. Das ist auch im DT-Report immer wieder gesagt worden. Es geht zu schnell. Ich verliere den Überblick. Und das ist auch ein Risiko, dass wenn ein Mensch mit einem hochspezialisierten AID-System jetzt in ein Allgemeinkrankenhaus kommt und dort eingeliefert wird wegen irgendetwas anderes, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ihn zu behandeln, weil das einfach zu hochspezialisiert ist. Und was auch gezeigt worden ist, das wollte ich auch noch ganz kurz anmerken, dass wir weltweit immer noch davon ausgehen, dass es mehr Menschen auf der Welt gibt, die gar kein Blutzuckermessgerät haben, die ihren Blutzucker gar nicht kontrollieren können, während wir auf dem anderen Ende der Welt von Hightech-Innovationen auch reden. Auch das ist die Wahrheit, dass die Technologien sehr, sehr weit voranschreiten, aber auch immer teurer werden, auch immer spezialisierter werden und immer mehr Regionen abgehängt werden, die sich das nicht leisten können. Auch das ist etwas, was meines Erachtens thematisiert gehört. Wie können wir es schaffen, dass diese Technologien, die ja wirklich ein Segen sind, auch so günstig werden, dass sie allen Menschen, die Diabetes haben, weltweit auch zur Verfügung gestellt werden können?
Lutz, falls du noch was ergänzen möchtest, wäre jetzt ein paar Sekunden Zeit dazu. Wenn nicht, dann frage ich dich noch mal was anderes.
Also vielleicht nur mal kurz, was der Bernd gerade ja so in diesem Bandbreite so angesprochen hat. Wenn man das auf das Thema Smart Insulin Pens zum Beispiel fokussiert, und der Dominik Ehrmann hat da auch noch mal Daten aus dem aktuellen DT-Report zu den Hindernissen und so weiter auch vorgestellt bei einem Symposium, da kam eben auch eine Diskussion raus, ja, man muss das ganz klar, diese Produkte auch vermitteln, auch zum Beispiel Diabetesberaterinnen da gezielt ansprechen, erklären, was ist denn der Vorteil dieser Systeme, wie setzt man die ein und wo gibt's da noch Hindernisse auch mit der Kostenerstattung? Also es gilt bei den ganzen verschiedenen Entwicklungen und Themen nicht nur die Hardware zu sehen, sondern eben auch deren Implementierung in den Alltag und was da an Hürden und Blockaden gibt.
Wir kommen zum Schluss. Nochmal habe ich auch die beiden richtigen Experten hier in der Runde. Diese Themen, die wir gerade diskutiert haben und die ihr ganz brandaktuell von Barcelona, ich nehme das so auf, als aufgesaugt habt, ja, werden diese Themen denn bei eurem eigenen Kongress, der ja jedes Jahr im Januar, ich habe ihn vorher schon erwähnt, stattfindet, dem Diatec-Kongress im Januar 27, werdet ihr diese Themen dort auch diskutieren, aufgreifen, welches wohl am ehesten? Lutz?
Ja, also wir versuchen ja immer da aktuell zu sein. Es gibt immer ein Schlagwort, ein Thema, unter das wir den Diatec-Kongress stellen, sei es Interoperabilität oder so. Also versuchen natürlich immer die aktuellen Themen anzusprechen, trotzdem auch die Bandbreite zu vermitteln und vor allen Dingen, das ist mir wichtig, die Übersetzung davon in den Alltag, auch in den Praxen. Also wir haben ja auch viele Beraterinnen, die am Diatec teilnehmen, weil ein Vorteil des Diatec ist ja, dass der in Deutsch ist und nicht wie so ein ATTD eben nur in Englisch. Also wenn jemand da nicht jeden Tag irgendwie damit zu tun hat, kann das ja anstrengend sein, so Kongresse, alles das in Englisch aufzunörgeln. Und beim Diatec geben wir uns schon Mühe, Sachen auch so darzustellen, dass man dann am Montag nach dem Kongress weiß, was man in seiner Praxis vielleicht anders machen kann. Also die Umsetzung davon, was kommt, und wir hatten das ja mehrfach, die Geschwindigkeit, die Anzahl der Anbieter und so weiter und so fort, das erfordert eben schon eine gewisse Auseinandersetzung, eine Spezialisierung auch in diesem Bereich, die für manche Praxis oder vielleicht für viele, das wissen wir nicht genau, gar nicht so einfach zu leisten sind.
Und Bernd, vielleicht noch deine abschließende Einschätzung. Welches der Themen, die ihr jetzt so neu aktuell erfahren habt, werden euch und werden uns jetzt in den nächsten Monaten so begleiten, dass sie tatsächlich auch beim Diatec eine relevante Session bekommen oder Raum bekommen werden?
Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist tatsächlich die Hybrid-Closed-Loop-Systeme in Richtung Fully-Closed-Loop, also Algorithmen, die tatsächlich auch besonders bei der Ernährung das Leben vereinfachen. Bewegung ist noch ein bisschen komplizierter, muss man dazu sagen, aber die Ernährung tatsächlich einfacher machen, dass man nicht mehr die Mahlzeiten unbedingt eingeben muss und eine automatische Detektion durch den Algorithmus passiert, das wird in diesem Jahr kommen, das wird sicher ein Hauptthema sein. Wir werden aber auch, und das hat uns eigentlich ATTD schon seit ein paar Jahren vorgemacht, die heißen ja nicht nur Advanced Technology, sondern Advanced Treatment. Also es geht auch um die Behandlung. Und ich glaube, dass wir wegkommen müssen nur von der Idee, dass wir nur die Technologieseite zeigen, sondern die Technologieseite und die Treatmentseite werden immer mehr vereint. Das hat auch Boris Kovacek in seinem Einführungsvortrag gezeigt. KI wird bei biologischen Themen eine Rolle spielen und umgekehrt. Und wir werden ganz sicher auch die Kombination, die finde ich sehr bewährt ist, fortsetzen, dass wir auf der einen Seite viel praktische Implikationen zeigen, auf der anderen Seite aber auch die neuesten, spannendsten Dinge berichten. Also in der Session vom ATTD war das am ersten Tag die direkt aus dem heißen Ofen kommenden Brötchen, die da gezeigt worden sind. Und das ist einfach spannend und wichtig, dass man auch den aktuellen Bezug hat. Wir haben ja immer so am Anfang einen kurzen Update von den neuen spannenden Studien. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Also bei dieser Session zum Beispiel ist gezeigt worden, dass man mit Gentherapie plötzlich ein kodiertes Protein, ein Gen in das Muskelgewebe spritzt und dann wird dort wieder Insulin produziert. Das klingt so fancy, aber das ist so weit, dass die Tierstudien jetzt abgeschlossen sind, um sie im Oktober mit den ersten Versuchen bei Menschen beginnen. Also solche Ideen zu sehen, wie sind die einzelnen Technologien und was bewegt sich in der ganzen Bandbreite, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns für die Diatec 2027 auch vornehmen. Also diesen Spagat zu schaffen, so einen Blick in die Zukunft zu sehen, was kommt und gleichzeitig aber auch die praktische Umsetzung, die Anwendung im Auge zu haben, das ist, glaube ich, das, was meines Erachtens die Diatec 27 leisten soll.
Ja, zum Glück haben wir euch beiden, die nämlich für all jene, wie hat der Lutz das eben so genannt, all jene, für die natürlich es sehr anstrengend sein mag, auf einem internationalen Kongress und dann noch technologische Fachsprache zu verfolgen, dass die da natürlich ihre Schwierigkeiten haben und dass das sehr anstrengend ist. Zum Glück haben wir dafür euch beide und diese Folge heute. Also ich würde sagen, absolut erstaunlich und toll, was ihr da gebracht habt, uns nämlich diese heißen Brötchen, auch hier nach Deutschland und in die O-Ton-Diabetologie-Reihe. Also herzliches Dankeschön euch beiden, war wieder sehr, sehr aufschlussreich und inspirierend.
Vielen Dank an dich.
Vielen Dank und Grüße nach Wiesbaden.
Das war O-Ton Diabetologie Tech Update, der Podcast für Expertinnen und Experten aus der Diabetologie. Heute wieder mit Professor Lutz Heinemann und Professor Bernd Kulzer. Mein Dank geht natürlich auch an die Kollegin Nicole Finkenauer, an Christian Duda und alle aus dem Podcast-Team. Bis bald, sagen Günther Nuber und
Bernd Kulzer
und Lutz Heinemann.
Wissenschaft trifft Realität. Unter dem Motto Revolution der Mittel, Realität der Menschen lädt die Deutsche Diabetesgesellschaft vom 13. bis 16. Mai 2026 zum 60. Diabeteskongress ein. Neue Erkenntnisse, spannende Denkräume, über Fachgrenzen hinweg. Aktuelle Entwicklung in der Diabetologie erleben Sie hautnah beim Diabeteskongress. Tickets gibt's unter www.diabeteskongress.de.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gerne unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.